Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2024? Grow, wachsen.
Einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Schade, dass ich euch nicht sehen kann und von zu Hause aus predige, ein Video aufnehme. Ich bin leider krank zu Hause und darf euch trotzdem die Predigt heute so über Videobotschaft bringen. Genau, wir haben dieses Jahr die Jahresvision Grow, wachsen in der Beziehung zu Gott hin. Das haben wir durch unterschiedliche Predigtserien auch uns angeschaut. Zum Beispiel haben wir die letzte Predigtserie, wo wir jetzt gerade herkommen, die letzten Wochen waren die Namen Gottes, Gott selbst. Wir wollten durch seine Namen, durch die Namen, wie er in der Bibel erwähnt wird, lernen von seinen Eigenschaften, wie er ist, sein Charakter. Zum Beispiel das letzte Mal, als der Basti über Jahwe gepredigt hat, der war, ist und sein wird. Ida über El Roy, der Gott, der mich sieht, in Situationen, in denen ich mich gerade befinde. Aber auch andere Namen, Elohim hatten wir, El Elyon, Yahweh Shammah. Dadurch wollten wir lernen und wollten in dieser Beziehung wachsen zu ihm, wenn wir von seinen Charaktereigenschaften lernen dürfen. Heute starten wir eine neue Predigtserie, die genau das gleiche Ziel hat, damit wir wachsen in dieser Beziehung zu Gott hin. Und die neue Predigtserie lautet Heilige Momente. Genau, und was das genau ist, was heilige Momente sind, wollen wir uns gerade heute in der Predigt anschauen, um einen kleinen Überblick zu bekommen, was überhaupt damit gemeint ist. Und wir fangen auch wieder ganz am Anfang der Bibel an, 1. Mose 1, Vers 1, in die Schöpfungsgeschichte rein. Vor ein paar Wochen habe ich über Elohim gepredigt, da haben wir uns das auch schon angeschaut, so der Elohim, der die Himmel und Erde schafft, der Schöpfer Gott. Die Verse schauen wir uns an, den ersten Vers, wie Gott uns direkt am Anfang in der Bibel begegnet. Ja, es ist was ganz Besonderes. Es zeigt nicht irgendwie, wo er herkommt, sondern die Bibel schafft eine direkte Begegnung mit Gott auch. Das ist, was es auch nochmal besonders macht. So, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Zack, direkt der erste Vers. Ja, und wenn wir westlichen Menschen uns das lesen, wenn wir uns das anschauen, dann denken wir, im Anfang schuf Gott Himmel, diesen Himmel, den blauen Himmel mit den Wolken, wo die Vögel rumfliegen, und er schafft die Erde hier unten, wo wir leben, wo wir Häuser bauen, wo wir leben auch, ne? Das ist so das westliche, aufgeklärte Denken, wenn wir das lesen. Der biblische Autor, der hat das ein bisschen anders gelesen. Der biblische Autor liest diese Stelle, wo Gott klar diese Erde schafft, aber auch diesen Himmel. Er glaubt auch, dass es der Himmel ist, wo Vögel fliegen, aber er glaubt noch mehr. Also er glaubt, Himmel ist zum Beispiel hier auch im hebräischen Pluralform die Himmel. Aber er glaubt auch, dass der Himmel ein Ort ist, wo Gott zum Beispiel wohnt auch, wo Gott thront, heißt es auch in der Bibel, in dem Psalm auch. Der biblische Autor glaubt, der Himmel ist dieser Raum, wo auch die Geistwesen, Cherubin und Engel leben. Also er denkt nochmal ein bisschen größer, als wir vielleicht so die Anatome denken und ja, keine Ahnung, wenn man so die Ozonschicht sieht und dann klar, deswegen ist der Himmel auch blau. Der biblische Autor sieht da drin etwas Geistliches auch, eine geistliche Sphäre auch, ne? Im Englischen kann man das ein bisschen besser trennen mit Sky und Heaven. Wir Deutschen, wir haben halt nur den Begriff Himmel. Aber das ist genau das, was der biblische Autor daran erkennt. Gott schafft zwei Räume. Ja? Er schafft einmal, schafft er die Erde mit den Atomen und Dinge, die wir anfassen können, wo wir leben auch, wo wir unsere Häuser bauen, ja, wo es regnet, wo es nass ist, wo es trocken ist, wo Sonne ist. Und ja, das ist einmal die Erde, die er schafft, aber er schafft auch den zweiten Raum, und zwar den Himmel. Der Himmel außerhalb von unserem Sichtbaren. Natürlich auch der Himmel, wo die Vögel fliegen, aber er schafft auch diesen Raum, wo er thront, wo die Engel wohnen, wo die Geistwesen, also diese unsichtbare Welt auch. Nachdem er die Erde geschaffen hat und alles, was darin so lebt, die Tiere und die Bäume und das Wasser schafft, das Wasser von der Erde trennt und so, er formt diese Erde noch richtig, dann kommt in der Schöpfungsgeschichte der Punkt, wo er Menschen macht, wo er uns schafft, wo Gott uns schafft. Und das ist was ganz Besonderes. Er schafft uns nämlich, wir können auch da die Bibelvers direkt mal einblenden. In der Schöpfungsgeschichte ist das allererste Mal, dass Gott ein Material nimmt, um etwas zu schaffen. Ja, sonst, wir haben es gerade eben gelesen, Gott schafft durch sein Wort auch, er schafft Himmel und Erde, Punkt. Da ist nicht irgendwie ein Material benannt, aus Holz, whatever, aus Stein, aber der Mensch hier, das ist was ganz Besonderes bei dem Menschen, er benutzt etwas, um uns zu schaffen. Und das hat auch einen Grund, warum er das macht. Wir lesen einmal den Vers, dann formte Jahwe Gott den Menschen aus loser Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensarten in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Gott schuf den Menschen aus der Erde. Er nimmt quasi, also wir haben die Erde und er nimmt die Erde und schafft aus dieser Erde, schafft er den Menschen, er formt ihn und haucht ihm den Lebensatem ein. Und das heißt quasi, wir werden von Gott in unsere irdische Realität reingeschaffen. Hier, wo wir auch leben, ja, er nimmt die Erde hier, wo wir leben auch und schafft daraus uns Menschen. Wir werden in, oder man kann sagen, dass wir aus und in die Erde reingeschaffen wurden, ja, in unsere irdische Realität rein. Und dann, das ist der irdische Aspekt, aber dann haucht er uns auch einen göttlichen Lebensatem ein, das etwas Himmlisches, ja, wo er einmal uns in diese irdische Realität reinsteckt oder reinschafft auch und haucht uns diesen himmlischen Lebensatem rein. Und geschaffen hat uns Gott in diesen Bereich rein, also in diesem Bereich rein hat Gott uns geschaffen, eigentlich. Also das ist der Ort, wo Garten Eden war. Er war da, wo Erde, wo Himmel und Erde sich überschneiden. Ja, wo diese zwei Räume eine Überschneidung schaffen. Das war der Garten Eden damals, ne? Gott ist mit Adam durch den Garten spaziert. Er konnte ihn Angesicht zu Angesicht sehen. Auch, ne? Also die irdische Realität trifft auf die himmlische Realität. Für diesen Bereich sind wir geschaffen worden. Ja, das war der Grund, warum wir geschaffen wurden. Um in diesem Bereich zu leben, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Dafür wurden wir geschaffen. Später nannte man auch das Allerheiligste im Tempel oder auch den Tempel an sich als einen Ort, wo Himmel und Erde aufeinandertreffen. Man kann das auch wieder in diesem Bild so sehen, so. Himmel und Erde treffen aufeinander. Die irdische Realität mit allem, was da drin ist, trifft auf die himmlische Realität. Ja. Und wir wurden geschaffen für diesen Bereich, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und eines Tages werden wir auch wieder dort leben. Wie damals im Garten Eden. Ja, Gott möchte diesen Zustand wiederherstellen. Und dann ganz am Ende der Bibel, Offenbarung 21, lesen wir von einer Stadt, die dort sein wird, wo Gott unter den Menschen wohnt. Wir haben das in der Predigt auch, Yahweh Shammah, Gott ist gegenwärtig auch. Ne? Und das ist das Ziel quasi, das ganz am Ende der Bibel, wo wir in diesem Bereich wieder leben werden. Und heute können wir Momente erleben, wo wir uns in diesem Bereich wiederfinden. Einen heiligen Moment, in dem uns Gott begegnet auch. Ja? Wir leben hier auf der Erde mit unseren irdischen Dingen. Ja, also ich habe hier eine Wohnung, wo ich wohne, ich lebe hier mit, habe ein Auto, wo ich rumfahre, ich lebe in meiner irdischen Realität mit Familie, mit Arbeit, ja, das, worum sich mein Leben dreht auch, ne? Versicherungen schließe ich ab, ne? Das sind Dinge, die wichtig sind, auch in meinem Leben auch, ne? Hobbys sind auch da, auch Erfolge, auch wenn ich sportliche Erfolge habe, das gehört alles hier in diese irdische Realität rein, wo ich lebe auch, ne? Da gehört aber auch gutes Essen rein, ja, ein guter Wein oder auch schöne Musik. Das ist die Welt, wo ich lebe. Das ist das, wo meine Realität ist hier, ne? Also ich fahre hier zum Rewe einkaufen. Das sind Dinge, die mich hier auch einfach beschäftigen, ne? Habe ich die Mülltonne rausgestellt oder so? Hier leben wir, in dieser irdischen Realität auch, ne? Und in dieser Realität können wir einen göttlichen, heiligen Moment schaffen, indem wir eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben können, ja? Was bedeutet das? Was soll das heißen? Was ist dieser heilige Moment? Ganz einfach gesagt, dieser Moment ist ein Sein mit Jesus. wo meine irdische Realität auf die himmlische trifft, ein Moment, wo ich sein darf, in Jesus. Und das geschieht durch unterschiedliche Dinge, zum Beispiel durch Gebet, durch Stille, durch Lobpreis, aber auch durch die Lobpreiszeit, ein Moment, wo ich Gottes Gnade realisiere, seine Güte spüre oder auch seine Herrlichkeit wahrnehme. Ja, wenn wir Lieder singen, wo wir ihn wirklich als Gott und Schöpfer und König oder auch diese Predigt vom Basti, so Yahweh überhaupt zu begreifen, diese Herrlichkeit von diesem Gott auch. Dann können wir einen Moment schaffen, wo ich ja diese Begegnung habe, dieses Sein in Jesus, durch Lobpreis auch. Ne? Für mich haben traditionelle Kirchen etwas Beruhigendes. Ja? Ich fahre hier auch manchmal im Nachbarort, gibt es eine katholische Kirche, die ist offen, die ganze Woche über, immer von 8 bis 17 Uhr. Dann setze ich mich da rein, dann komme ich dort an, in diese Kirche rein, die für mich was Beruhigendes, aber auch Heiliges hat, ne? Von der Geschichte auch, ne? Und da setze ich mich rein und darf in Stille einen heiligen Moment haben. Nicht, weil der Ort jetzt unbedingt notwendig ist, um diesen Moment zu haben. Für mich, ich setze mich dort rein, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, um einen heiligen Moment zu haben, wo ich Gott begegnen darf, sein darf, mit Jesus. Die Realität, unsere irdische Realität mal auf Pause zu drücken und einfach nur Jesus Gegenwart zu genießen auch. Das sieht bei dir vielleicht ganz anders aus. Bei mir ist das in einer traditionellen Kirche auch zum Beispiel. Genauso kann Lesen in der Bibel zu einem heiligen Moment werden. Be with Jesus, zu sein mit Jesus in seiner Gegenwart. Jesus, wie das ein Autor so schön gesagt hat, Jesus atmen. Früher, als ich in der Jungscha war, kannte ich das Prinzip von stille Zeit. Es gab das Heft, der Gute Start, den kennen vielleicht auch ein paar von euch noch, vom Bibellesebund. Gute Start, da hat man alles vorbereitet bekommen, ein Heft. Und dann hat man quasi, die stille Zeit wurde so ein bisschen geleitet damit, auch als Kind. Wie alt war ich? 9 oder 10. Oder ja, jetzt auch 10 Jahre alt. Und dann hat man dieses Heft bekommen und erst ein Gebet gesprochen, dann die Bibelstelle gelesen und danach ein paar reflektierende Fragen. Und zum Abschluss wieder ein Gebet. Also sehr geleitet auch. Und was für mich damals ein bisschen so dieses Abklappern war, ne? Es war morgens stille Zeit, zack, ich gehe diese Punkte durch, schlag das Heft wieder zusammen, fertig. Versteht mich nicht falsch, sowas ist total hilfreich. Und vielleicht machst du auch deine stille Zeit auch so. Ich habe gemerkt, dass es sehr dieses Abhaken war, morgens schnell noch stille Zeit machen, weil ein guter Christ macht das ja. Ein guter Christ hat morgens stille Zeit. Wie das aussieht auch, ne? Start mit Gebet und dann Gebet und dann Bibel lesen und dann reflektieren, Fragen und nochmal Gebet. Vielleicht bist auch du so geprägt, ne, mit diesem Konzept stille Zeit auch. Ich starte meinen Tag damit, vielleicht tust du das auch. Aber ich habe gemerkt auch, oder ich nehme wahr, dass wir jetzt gerade, wenn wir so geprägt sind von diesem Konzept, dass wir anfangen, es aus unserem Leben zu entfernen. Uns vielleicht sogar zu distanzieren davon, von etwas Routiniertem, wo wir sagen, boah, sich da jetzt hinsetzen und dieses Heft zu nehmen, das so abzuarbeiten, meine stille Zeit mit Gott. Ja, und wie sieht die aus, ne? Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, so, wir kommen langsam in etwas rein, so, wir sind doch durch Gnade gerettet, da muss ich nichts tun, ne? Wir müssen nur glauben. So, dieses Konzept stille Zeit, oh, bei mir sieht stille Zeit irgendwie anders aus. Die Frage ist nur, wie da eine stille Zeit für uns auch aussieht, ob wir sie auch wirklich irgendwie füllen auch oder ob wir uns einfach nur aktiv von diesem Konzept stille Zeit entfernen wollen, weil es uns irgendwie nicht passt auch, ne? Oder wir wollen ja auch nichts tun, nur weil man es tut. Und mit diesem gerettet werden ist es noch nicht vorbei. Bei dem Evangelium geht es nicht nur um das Leben nach dem Tod, sondern es geht um unser Leben jetzt hier in dieser irdischen Realität. Das Evangelium fängt nicht erst nach unserem Tod an, sondern es hat jetzt schon begonnen auch. Wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, ist es dann noch nicht vorbei. Jesus selber fordert uns auch zum Handeln auf. Und zwar wollen wir uns da eine Geschichte in der Bibel anschauen. Matthäus 7, Verse 13 bis 14. Der breite und der schmale Weg. Auch interessant jetzt, was für eine Prägung hast du in deinem Kopf über diese Geschichte, auch über dieses Gleichnis, was Jesus bringt. Ich lese einmal vor. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Eine Interpretation davon, die du vielleicht auch kennst, ist, da ist der breite Weg, der in die Hölle führt auch. Der breite Weg, wo, ich weiß nicht, ob du so Bilder kennst, es gibt so ein Gemälde auch ganz bekanntes, wo dann so links der breite Weg ist, das Casino, das Kino ist da und ja, was ist da, Spaß ist da, Rummel, ne? Und dann ganz am Ende, ganz oben auf dem Berg sieht man Zerstörung auch, ne? Und dann sieht man diese enge Pforte, die da reingeht und da ist der Löwe und da ist die Prüfung und der steile, schwere Weg dorthin, aber dann ist das Leben, das du dir so verdienst auch, ne? Eine Interpretation ist es auch wirklich so, der breite Weg ist dieser Weg, der ins Verderben führt und der schmale Weg führt ins Leben, wie Jesus das so schön hier nennt. Es gibt aber auch eine andere Interpretation von der Stelle. Da ist ein breiter Weg, der von vielen Menschen gegangen wird, wo man so ein bisschen mitläuft auch, ne? Wenn wir unser Leben leben in dieser Welt auch, dann sind wir in diesem breiten Weg so drin. Da sind Werte, die vertreten werden von dieser Welt auch. Wir hören das. Ihr müsst das Radio nur anschalten. Dann merkt ihr so einen Konsenswert, den es halt so gibt auch einfach, ne? Und da, das ist so dieser breite Weg. Wenn wir diese Werte dieser Welt, du musst was werden, du brauchst Erfolg, ja, es ist wichtig, was für ein Auto du fährst, aus dem muss was werden, oder du musst das Leben genießen auch. Die ganzen Sprüche oder die ganzen Phrasen, die wir irgendwie alle schon mal gehört haben, das ist so dieser breite Weg, so mach was aus deinem Leben, aber leb du dein Leben auch. Das ist so dieser breite Weg, der Weg, der zur Zerstörung führt auch, ne? Also wo Menschen irgendwann an einen Punkt kommen, gerade jetzt immer mehr Menschen an diesem Punkt, wo sie merken, was mache ich hier? Was ist meine Perspektive in meinem Leben auch? Wozu bin ich auch da auch, ne? Und dieser breite Weg führt zur Zerstörung. Und das ist aber ein ganz spezifischer Weg zu leben. Ein Weg, ein Pfad basierend auf Jesu Leben. Oder wenn Jesus das sagt, oh, und meinen Lehren. Und wenn du diesem Weg, dem spezifischen Weg folgst, mir nachfolgst, tust, was ich getan habe, dann führt dieser Weg zum Leben. Das, was aus der Sicht von Jesus dann, ne? Wenn wir Jesus nachfolgen, dann führt dieser Weg zum Leben auch, ne? Und ich glaube nicht, dass es hier um eine Entscheidung geht und dann passt das. Ich entscheide mich für Jesus und dann passt das schon irgendwie, dann langt das Leben, ja, dann, ne, Afterlife, Leben nach dem Tod, dann bin ich drin, im Himmel, so in der Ewigkeit. Hier geht's um mehr. Durch Gnade bin ich gerettet. Absolut. Das langt auch. Wir müssen nichts mehr dazu tun. Aber trotzdem denken wir schnell, dass es nur etwas mit dem Leben nach dem Tod zu tun hat. Aber hier fordert uns Jesus ganz klar zum Handeln auch auf, diesen Weg zu gehen. Er selber nennt sich, er ist der Weg und die Wahrheit. Er ist der Weg, den wir gehen müssen, ihm nachfolgen auch. Das ist ein Handeln, das ist ein Tun auch. Ein paar Verse weiter, alles in der Bergpredigt, ein paar Verse weiter, Matthäus 7, Vers 24, ich weiß gar nicht, ob ihr die Verse lesen könnt, aber mir war vor allem dieses Bild wichtig von Erde, Himmel und Erde aufzuzeigen und genau. Aber wenn nicht, nehmt eure Bibel mit, ganz, ganz wichtig, seine Bibel dabei zu haben und zu lesen auch und ach, in seinem in seiner Bibel nachzulesen. Ist immer sehr hilfreich, um seine Bibel auch zu kennen. Matthäus 7, Vers 24. Darum gleicht jeder, der mein Wort hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Hier auch wieder, das ist vor allem auch interessant, ist der letzte Abschnitt in der Bergpredigt. Bergpredigt fängt Matthäus 5 an und da sind sehr praktische Lehren von Jesu drin. Und hier, das ist der Schluss, und man kennt das, der kluge Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut, möchte ich gar nicht so viel drauf eingehen jetzt auch, und dann gibt's noch der Mann, der sein Haus auf Sand baut, und wenn der Sturm kommt, dann hat dieses Haus auf dem Sand keinen Bestand, es stürzt ein, und auf dem Felsen, das Fundament. Aber er sagt, darum gleicht jeder, der mein Wort hört und danach handelt. Also wenn wir Jesu Worte lesen, ist quasi hören für uns jetzt, weil er akustisch nicht mehr, also schon, aber nicht mehr jetzt hier steht und predigt. Leider predige ich, aber wäre richtig cool eigentlich, wenn Jesus das jeden Sonntag tun würde. Aber wenn wir das lesen, wenn wir sein Wort lesen, sagen wir es quasi mit hören und danach handeln, also auch danach handeln, ja, dann bauen wir unser Haus auf felsigem Grund, ne? Und hier geht's nicht um Werksgerechtigkeit, ne? Also hier ist nicht, Jesus sagt nicht so, ihr müsst etwas tun, damit ihr euch diese Gnade verdient auch, damit ihr gerettet wird. Das ist hier nicht der Punkt. Ja, es geht um Nachfolge. Es geht darum, Jesus nachzufolgen, diesem Weg. John Mark Comer, ein Pastor aus Portland, auch mit dieser ganzen Spiritual Formation und zu tun hat, genau, er hat in seinem neuesten Buch nennt er es Leben vom Meister lernen. So ein bisschen, er vergleicht es auch so, wir gehen die Ausbildung bei Jesus, um von ihm zu lernen, seinen Weg zu gehen, ja, ihm nachzufolgen, dieses Wort nachfolgen, wirklich in Jüngerschaft das zu tun, was er uns gelehrt hat, aber auch das, was er tut, auch, ne, auch das ihm auch zu tun, ja. Und hier geht es auch nicht um Dinge tun, damit ich sie tue, wie ich es ein bisschen mit dem stillen Zeit meinte, so, ich mache etwas, damit irgendwas getan ist, so, ich lese Bibel, ich check die Worte gar nicht, aber dann habe ich es irgendwie getan, ich bete, weil ich muss es ja irgendwie tun, da sind wir Deutsche, oder wir Menschen sehr schnell drin, Dinge zu tun, damit man sie irgendwie tut, sondern sie tun, um diesen heiligen Moment zu erleben, zu sein mit Jesus, eine Begegnung zu haben mit diesem lebendigen Gott, ja, der sich danach sehnt, eine Begegnung mit dir zu haben auch, ne? Hier geht's nicht darum, einfach Dinge zu tun, ja, sondern sie zu tun, damit wir eine Begegnung mit ihm haben dürfen und zu sein mit Jesus. Im Johannesevangelium, Kapitel 15, bringt Jesus das Gleichnis vom Weinstock. Und das ist auch nochmal ganz interessant. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Nur mal diesen Vers. Der Abschnitt ist ein bisschen größer, ein bisschen mehr Inhalt auch, und aber mir geht es jetzt vor allem um dieses, ihr seid jemand, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, diese beiden Dinge sind. Weil das griechische Wort für bleiben heißt hier Menon. Und Menon kann man auch mit bleiben übersetzen, aber auch sich aufhalten oder wohnen übersetzen. Und das finde ich so passend gut da drin, wenn jemand in mir wohnt, sich aufhält in mir und ich in ihm, dann trägt er reiche Frucht. Ich finde, das hat nochmal so noch mehr Tragweite, wie zu sagen, ich bleibe, oder wer in mir bleibt. Das ist nicht so greifbar, wie zu sagen, wer in mir wohnt oder wer sich in mir aufhält auch, ne? Also sich wirklich in seiner Gegenwart aufhält, der trägt reiche Frucht. Und das ist, was diese heiligen Momente sein sollen. Momente, wo wir in Jesus wohnen. Jesus atmen. Er sagt selber, auch in dem Vers, ohne ihn können wir nichts tun. Und das bedeutet auch, wir werden verändert. Das ist passiv. Ja, das Einzige, was wir tun können, ist unser Herz Gott zur Verfügung zu stellen. Uns ihm öffnen. Und so ist der heilige Moment nichts Magisches, wo irgendwas Magisches passiert. Ich bete, dann erzeuge ich diesen heiligen Moment. Nein, ein heiliger Moment, das ist etwas, wo ich, das ist ein zur Verfügung stellen, ein sich öffnen, ja, das Öffnen unserer Herzen, ja, um zu sein mit Jesus, um in ihm zu wohnen, dass er in uns wohnt. Ja, wir durch ihn, nur durch ihn können wir etwas. Ohne ihn können wir nichts. Das heißt, wir werden verändert. Und das Einzige, was wir machen müssen in diesem heiligen Moment, uns zur Verfügung stellen, uns öffnen und Jesus atmen. Und das macht auch diesen Blick weg von uns. Boah, guck mal, wie viel Bibel ich lese, wie viel stille Zeit ich habe, wie imbrünstig ich bete auch. Ist der Blick weg von uns, ja, sondern hin zu Jesus. Und es ist völlig normal, dass wir geformt werden. Es formt uns auch, wenn wir, John McCormack nimmt diese unterschiedlichen Worte, er sagt einmal so, be with Jesus, become like Jesus und do what Jesus did. So, also zu sein mit Jesus, zu werden wie Jesus, das ist dieser Heiligungsprozess, ne? Werden wir nie erreichen, das schaffen wir nie, aber es ist dieser Prozess, wo Gott uns, wo Jesus uns verändern möchte. Ja, er möchte unseren Verstand erneuern, sagt auch Paulus im zweiten Korintherbrief. Unseren Verstand erneuern lassen, also einmal zu sein mit Jesus, zu werden wie Jesus und dann aber Dinge tun, die Jesus getan hat. Ja. Und dann ist die Frage, es ist völlig normal, dass wir geformt werden, die Umstände formen uns. Die Frage ist nur, wie werden wir geformt? Was hat unsere Aufmerksamkeit? Was unsere Aufmerksamkeit hat, nach dem werden wir geformt. Und ist es im Bilde Jesu? Corrie ten Boom, die niederländische Widerstandskämpferin, hat es so ausgedrückt. Wenn der Teufel uns nicht dazu bringen kann, zu sündigen, bringt er uns dazu, beschäftigt zu sein. Und das war im Zweiten Weltkrieg, als Corrie ten Boom, die Widerstandskämpferin, das gesagt hat, oder nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wie aktuell ist dieses Zitat? Ja. Und da brauchen wir einen Realitätscheck. Ja, nicht um uns zu verurteilen, sondern um uns bewusst zu machen, wo haben wir in unserem Alltag heilige Momente? Wo haben wir diesen Raum überhaupt, um heilige Momente zuzulassen auch? Und dass sie passieren können. Wir wünschen uns, dass Gott uns im Alltag begegnet. Aber wo schaffe ich Raum dafür? Und wir leben in dieser Welt, die sich sehr schnell dreht, mit vielen Dingen, die unsere irdische Identität oder die irdische Realität, meine ich, beeinflussen. Ja, wir denken, wir sorgen uns um die Zukunft. Was wird kommen? Was wird passieren? Wie bezahle ich morgen mein Essen? Einmal in die Zukunft hin, aber auch in die Vergangenheit hin. So, welche Dinge sind passiert? Wo wurde ich verletzt auch? Ne? Wo war vielleicht ein Meeting, das stressig war? Wo war vielleicht eine Klausur, die anstrengend war? Eine Baustelle, die mich echt viel gekostet hat? Ja, ist einmal der Blick, Sorgenblick in die Zukunft, aber Gedanken in der Vergangenheit, die uns wegbringen, weg von der Gegenwart, weg, um uns diesen jetzigen Ist-Zustand wahrzunehmen, die Gegenwart wahrzunehmen. Und damit wollen wir uns die nächsten Wochen beschäftigen, mit heiligen Momenten. Einmal ein Abendmahl, wo Abendmahl ein heiliger Moment sein kann. Nicht irgendwas, was wir einfach machen, weil wir es machen, weil Jesus uns das weil er uns den Auftrag gibt, sondern es ist ein Freudenmahl. Heiliger Moment schaffen. Zu sein mit Jesus. Zu schmecken in meiner irdischen Realität, wie gut und herrlich und gnädig Jesus ist. Aber auch ein Gebet, kann auch dieser heilige Moment in diesem Dialog zu leben mit Gott. Sabbat. 24 Stunden Ewigkeit. Wie sieht Sabbat bei dir aus auch? da ein heiliger Moment sein darf, zu sein, diesen Vorgeschmack auf den Himmel zu haben. Dann werden wir etwas über hörendes Gebet hören oder hörendes Gebet lernen und hören auch, ne? Ja, wo Gott zu uns spricht, Gott spricht zu jedem, ja. Und wie können wir da diesen heiligen Moment erleben? Und dann abschließend mit Arbeit und Ruhe. Ja, wo ist Arbeit? Wo kann Arbeit ein heiliger Moment sein? Vielleicht für dich, ja, Gerrit, du bist Pastor. Ja klar, für dich ist das ein heiliger Moment, weil deine Arbeit viel mit der Bibel zu tun hat und Predigen zu tun hat. Nein, nein, nein. Wo kann deine Arbeit, wo du bist, wo du berufen bist drin, in deiner wirtschaftlichen Arbeit, ob als Lehrer, ob im Büro, ob auf der Baustelle, ein heiliger Moment sein kann. Ja, das ist eine Berufung, wo wir drin sind. Deine Arbeit ist ein Arbeiten am Reich Gottes. Aber auch Arbeit und Ruhe. Ja, wir leben in dieser Illusion, dass Ruhe der Lohn von Arbeit ist. Dabei ist es eine Synergie. Ja, es ist ein Abwechseln. Die Ruhe gehört zur Arbeit, wie die Arbeit zur Ruhe. Ja, es gehört zusammen auch, ne? Und wie das einen heiligen Moment schaffen kann, wo ich sein darf mit Jesus, in meiner Berufung am Reich Gottes arbeite. Genau, und da die Begegnung haben mit Gott, muss aufpassen, dass ich jetzt nicht schon zu viel predige. Das Ziel ist immer, sein mit Jesus, ihn atmen und ihn wahrzunehmen. Das ist das Ziel davon, von diesen heiligen Momenten. Ist nicht das Ziel, um ein besserer Christ zu sein. Und dann, schau mal, was für tolle heilige Momente ich habe, wovon man auch erzählen darf. Und oh ja, lass uns davon erzählen auch, wenn wir diese Momente haben auch. Aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass du deine heiligen Momente im Alltag hast, wo du sein darfst mit Jesus, wo du in seiner Gegenwart sein darfst, von ihm lernen darfst, ihn atmen darfst, zu wohnen in ihm, sich in ihm aufhalten, ja, ganz nah bei ihm zu sein, in seinem Wort lesen und da Herrlichkeiten wahrzunehmen auch, seine Gnade wahrzunehmen auch. In so vielen Bereichen, dass wir da einfach sehen dürfen, boah, wie wir in unserem stressigen, großen, turbulenten Alltag diese heiligen Momente schaffen können. Ganz praktisch, in unserem Alltag. Wir alle haben Momente in unserem Alltag, die wir nicht umgehen können. Wir haben Momente, die wir nicht umgehen können, genau. Und so ist zum Beispiel einmal in der Schlange im Supermarkt stehen, warten auf den Bus, eine rote Ampel oder bei mir manchmal 2 Minuten, in denen ich auf das Essen warten muss, das in der Mikrowelle fertig ist. Momente, die ich nicht beschleunigen kann. Ja, in denen ich kann die nicht umgehen. So kurze Momente, wo man nichts machen kann. Oder auch längere Momente, je nachdem, wie lange du auf dem Bus wartest. Aber wenn ihr euch umschaut, zum Beispiel an der Bushaltestelle, ich mache es öfters, wenn ich vorbeifahre, oder am Bahnhof, und man sieht so, die Leute warten auf den Zug oder auf den Bus. Was machen die Leute? Größtenteils, sie schauen auf ihr Smartphone. Ja, sie lenken sich ab, Ablenkung, übertönen von dem Moment. Wenn ich an meine Jugend denke, als ich auf den Bus gewartet habe, da gab es noch kein Smartphone, da habe ich mir entweder einen Comic mitgenommen oder ich bin immer wieder auf und ab gelaufen an der Bushaltestelle. Aber heute, sobald ich auf den Bus warte, ist Schlange im Supermarkt, am Coffee Shop, oder wenn ich mir einen Kaffee hole, am Kaffeeautomaten oder wo auch immer, die Leute lenken sich ab dann direkt und dieser Blick auf das Handy. Und es ist ein Lösen von den Momenten auch, ne? Oder ein Fliehen auch ein bisschen, ne? Und diese Momente können zu heiligen Momenten werden. Bewusst diese Momente umarmen. Ja, du kannst sie nicht ändern, du kannst ihnen nicht entfliehen. Du bist an der roten Ampel. Du stehst in der Schlange im Supermarkt. Ja, du wartest auf dein Essen in der Mikrowelle. Du kannst dem nicht entfliehen und du kannst es nicht beschleunigen. Umarme diese Momente und mache sie zu deinen heiligen Momenten im Alltag. Ganz kleine Momente, ja, die aber schon zu heiligen Momenten werden können. In einem kurzen Gebet, in einer Hingabe zu Gott. Stille, einfach ruhig werden Pause drücken, ja, oder in Lobpreis, in Anbetung. Gott nimmt unsere irdische Realität wahr und möchte uns auch in solchen Momenten begegnen. Und das alles ist ein Prozess, ein langsamer Prozess, der fordert Geduld. Ja, und er ist auch nie vorbei, ja. Aber es ist das, ja, wo diese heiligen Momente zu sein in Jesus. Und darum soll es in den nächsten Wochen gehen. Bei Jesus sein, ihn atmen, in ihm wohnen, um zu werden wie er. Und ich möchte starten damit jetzt mit ein paar Minuten einfach der Stille. Ey, lass uns die Augen zumachen, wo du heute Morgen herkommst, vielleicht auch wie dein Wochenende war. Ja, lass uns die Augen zumachen, lass uns einen kurzen Moment der Stille haben, wo ich mit einem Gebet abschließe dann. Himmlischer Vater, du sehnst dich nach diesen Momenten. Du siehst uns heute Morgen hier sitzen. Oder mich jetzt hier sitzen auch. Wo wir uns sehnen nach diesen Momenten auch zu sein mit dir. In unserem Alltag, in unserem Leben, in dieser Welt einfach, die so schnell ist. Sorgen in der Zukunft. Gedanken in der Vergangenheit, wo wir ankommen wollen, bei dir, in deiner Gegenwart, hier in der Gegenwart, sie wahrzunehmen auch. Jesus, wir wollen dich atmen, wir wollen uns aufhalten bei dir, wohnen bei dir, wir wollen in dir bleiben auch, weil wir wissen, dass wir nichts von selber, von uns aus tun können. Wir können nichts tun, ohne dich. Und das ist was Gutes. Das tut meinem Herzen gut, das zu hören und das zu lesen auch. Dass du das gesagt hast, dass du gesagt hast, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das nimmt ganz viel Verantwortung weg von mir. Und ganz viel Vertrauen hin zu dir auch. Und das ist ein Akt der Liebe auch einfach zu sehen. Boah, du möchtest dein Reich mit uns bauen trotzdem. Obwohl wir nichts tun können ohne dich. Und ich danke dir dafür, dass du Dinge tust in unserem Leben. Ich danke dir dafür, dass du uns veränderst auch. Auch wenn wir nicht perfekt sind. Schaust du uns an mit heilig und gerechten Augen. Schaust du uns an. Uns sündhafte Menschen. Siehst, wo wir herkommen, auch was vielleicht heute Morgen erst passiert ist oder gestern passiert ist. Dürfen wir trotzdem immer wieder in deine Gegenwart kommen. Dürfen immer wieder bei dir sein auch, dürfen dich atmen. Deine Gnade ist so, so groß. Du liebst uns so sehr. Wir lieben dich, Jesus. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder neu vergibst in deiner Liebe auch. Keine billige Gnade. Nein, das ist Liebe. Und ich danke dir dafür. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter. Zum Beispiel sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.